Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Anwalt liest den Verwandten den letzten Willen eines reichen Verstorbenen vor. So waren die Worte. Und an Kurt, dem ich versprach, ihn in meinem Testament zu erwähnen. Einen herzlichen Gruß. Hallo Kurt, alter Knabe. Da hätte sich mancher doch mehr von erhofft. Der vielleicht dachte, in diesem Testament auch noch beteiligt zu werden. Und vielleicht wird das manchem von uns noch so gehen oder ist manchem schon so gegangen, dass dann da doch nicht so das Erhoffte bei übrig blieb, als es darum ging, nun das Testament zu öffnen und das Erbe anzutreten. Ja, heute geht es tatsächlich um Gottes Testament. Mal gucken, ob wir hier eine Folie kriegen. Hervorragend, die Quelle wird gesucht und auch gefunden. Galater 3, die Verse 15 bis 29, Teil 6. Ihr habt schon am Ende dieses Gottesdienstes die Hälfte von unserer Galater-Reihe geschafft. Bis Ende Kapitel 4 schaffen wir es dieses Jahr. Liebe Brüder, lasst mich einmal ein Beispiel aus dem täglichen Leben nehmen. Ein Mensch hat ein Testament gemacht. Das heißt, sobald es rechtskräftig geworden ist, darf niemand einen Abstrich oder Zusatz machen. Nun sind dem Abraham und seinen Nachkommen diese Verheißungen zugesagt worden. Darin heißt es, seinem Nachkommen, also nicht Mehrzahl, sondern seinem, also einem Einzigen. Das ist Christus. Und damit will ich Folgendes sagen, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Heute geht es um Testamente mit dem Schwerpunkt Gottes Testament und manchmal eben auch die Parallelen zu irdischen Hinterlassenschaften. Als Gemeinschaft kommen wir ja manchmal auch in den glücklichen Umstand, im Testament erwähnt zu werden. Zwei Beispiele aus jüngerer Vergangenheit. Rosemarie Friedrich hat uns ihre private Bibliothek vermacht. Vielleicht erinnert ihr euch dran, als vor einem guten Jahr drüben im Mehrzweckraum diverse Bücher lagen und da durfte man sich bedienen. Wir durften uns dran bedienen, weil wir zur Gemeinschaft gehören. Ich war tatsächlich selber auch ein Nutznießer davon und vieles wurde gar nicht genommen. Vielleicht hat der Inhalt nicht so ganz gefallen oder noch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall ließ sich manches damit noch zu Geld machen, was dann unserer Ortskasse zugeführt wurde. Zweites Beispiel. Unsere bereits vom Veit erwähnte und jüngst verstorbene Brigitte Halfter hat uns in ihrem Testament erwähnt. Das muss noch jetzt von uns im zentralen Testamentenregister eingesehen werden. Und soweit ich weiß, müssen wir auch noch endgültig sagen, dass wir das Erbe tatsächlich antreten wollen. Klammer auf, bei Sparbüchern ist es nicht so ganz gefährlich, Klammer zu. Man weiß ja manchmal nicht so ganz, was man da bekommt. Wobei bei Brigitte Halfter, denke ich, macht es keinen Sinn, sich da irgendwelche Sorgen zu machen, sondern sich eher zu freuen, weil das gehört uns dann, weil uns in dem Fall Brigitte Halfter das Erbe ja zugesprochen hat, zumindest zu einem gewissen Teil. Und somit ist das rechtskräftig, weil es vorher entsprechend auf dem Notar so festgelegt worden ist. Jetzt kann man sich fragen, was ist das dann? Ist das ein Darlehen, ist das ein Handel oder ist das ein Geschenk? Das dürft ihr eine Antwort geben. Was für eine Frage, ne? Ein Geschenk. Eigentlich noch mehr, ein Vermächtnis. Es ist nicht bloß Geld oder materielles Gut, es ist ein Stück weit etwas von einer anderen Person, die uns da etwas geben möchte und anvertraut. Paulus wählt dieses Beispiel mit Bedacht. Beim Evangelium geht es nicht nur um eine gute Nachricht, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und auch wieder auferstanden ist und er uns deshalb ewiges Leben gibt, wenn wir ihm glauben. Es ist auch eine Verheißung und ein Vermächtnis. Verheißung heißt ein sehr bedeutsames Versprechen, ganz zuverlässig. Verheißung. Und Vermächtnis heißt Anteil an Gott und seinem Besitz. Wenn irgendwas sprachlich komplett falsch ist, Herr Steuerberater, bitte sagen Sie was. Anteil an Gott und seinem Besitz, das ist wie ein Testament. Das Evangelium ist wie ein Testament. Ja, sehr witzig, das Neue Testament, nicht wahr? Und was hat Gott dem Abraham vermacht? Einen Nachkommen, in dem Sinne Isaak. Und wenn wir nach diesem Text hier gehen, vielleicht noch mal eine Folie zurück. Christus. Zurück, zurück, zurück. Nummer eins zurück. Genau. Also Isaak, ist von dem Nachkommen die Rede und dann, das ist hier der eine Nachkomme. Und letztlich bezieht Paulus das hier auf Christus im allerletzten Satz. Nicht Mehrzahl, sondern seinem, also einem einzigen, das ist Christus. Und wir alle wissen, okay, Abraham hat nicht Christus geboren, aber Isaak und in ihm sollen gesegnet werden alle Völker. Und das ist nur durch Christus geschehen. Und dieses Vermächtnis Gottes gilt, unabhängig von irgendwelchen Geboten. Die kamen ja erst 430 Jahre später dazu. Und die heben nicht das Vermächtnis und Versprechen Gottes an Abraham und letztlich die Welt auf. Somit der erste Punkt, Gottes Testament ist, und jetzt können wir nochmal zu dem ersten Merkvers, Gottes Testament ist nach wie vor rechtskräftig. Die Bibel ist jetzt auch nicht mehr das jüngste Buch, aber es ist immer noch aktueller als die Zeitung von morgen und deshalb ist sie gültig und das Alte wie das Neue Testament rechtskräftig. Denn, Vers 18, wenn das Erbe davon abhängt, dass einer das Gottesgesetz erfüllt, dann erhält er es nicht mehr aufgrund der Zusage. Aber Gott hat es dem Abraham doch aufgrund seines Versprechens geschenkt. Abraham will damit wieder sagen, Paulus will damit sagen, dass Gott dich als Erben eingesetzt hat, hat Gründe. Genauso wie jemand, der dich als Erben einsetzt, Gründe dafür hat. Du wirst vielleicht sagen, okay, ich bin das gar nicht wert, warum ausgerechnet ich? Und die Person hat mich ja gar nicht so gut gekannt oder hat dies und das nicht gewusst. Na, gewisse Stärken und Schwächen hat sie von dir schon gekannt. Und es war nun mal der letzte Wille dieser Person, das Erbe genau dir zu hinterlassen, als Geschenk. Und das ist endgültig. Und Gottes Wort ist gewissermaßen auch ein Testament. Das ist endgültig und es darf nicht verändert werden. So auch das Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat. Es darf nicht verändert werden. Es ist eine Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, bevor er sich beschneiden sollte und bevor das Gesetz durch Mose gegeben worden ist. Ein Geschenk. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Und genauso hat Paulus das ja auch getan. Welche Bedeutung hat denn nun überhaupt das Gesetz? Es ist um der Übertretungen willen hinzugekommen. Oder noch etwas mehr in unser Deutsch übertragen: Es ist hinzugefügt worden, damit die Macht der Sünde sichtbar wird. Das Gesetz ist dazugekommen, damit die Macht der Sünde sichtbar wird. So ähnlich wie wenn man in ein Zimmer kommt und man sieht nichts groß. Vielleicht sieht man nur die Schatten, denkt, okay, sieht alles sehr ordentlich angeordnet aus. Der Tisch und die Stühle, nichts wurde durch die Gegend geschmissen. Und dann machst du auf, beziehungsweise das Licht an und siehst, dass es alles verstaubt. Sozusagen wirft das Gesetz Licht in unser Leben, damit in dem Fall die Sünde sichtbar wird oder die Gesetzesübertretung. Es sollte so lange in Kraft bleiben, bis der Nachkomme kam, auf den die Verheißung zutraf. Engel haben das Gesetz übergeben, und zwar durch die Hand eines Mittlers, das war Mose. Dieser Mittler ist nicht erforderlich, wenn nur einer handelt. Gott aber ist einer. Man muss das mal noch mal so ein bisschen gegenüberstellen, Gesetz und Evangelium, weil hier die Frage ist, wozu braucht man das? Könnt ihr auch fragen, wo ist denn jetzt der Unterschied? Das Gesetz hat das gleiche Ziel wie das Evangelium, Liebe. Ne? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt im Neuen Testament, im Johannesbrief, ja, ich habe ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Man will sich fast fragen, was ist jetzt neu daran? Okay, Liebe haben beide gemeinsam. Jesus ist des Gesetzes Erfüllung und nicht des Gesetzes Ende. Und trotzdem gibt es gewisse Unterschiede. Jetzt aber erst noch mal eine Ähnlichkeit. Das Gesetz sagt zum Sünder, du bist schuldig. Sagt das Evangelium auch. Das Evangelium sagt, okay, ich kann bewirken, dass der Sünder gerecht werden will. Ich merke, da ist was nicht in Ordnung, ich möchte gerne mit Gott in Ordnung kommen. Das kann passieren durch das Evangelium, aber das kann auch das Gesetz bewirken, dass ich das Alte Testament lese und auf einmal feststelle, ja, da ist manches eigentlich ganz gut, was da drin steht. Und auch wenn wir so manche Leute fragen, die berühmt sind, also Jesus ist schon irgendwie ein Vorbild, ein großes Vorbild gewesen. Und wenn wir uns viel mehr auf alte christliche Werte besinnen, auch manches jüdische, das ist durchaus gut, dann würde es unserer Gesellschaft gut gehen. Das würden wir vielleicht sogar alle unterschreiben, aber das macht nicht automatisch die Welt leider besser. Es kann sein, dass man am Ende bei einem gesetzlichen Christentum landet, wenn man jetzt zum Beispiel über die Politik das versucht, in die Gesellschaft reinzubringen. Auch wenn das vielleicht noch ein besserer Ansatz ist, als es gesetzlos werden zu lassen. Und an manchen Ecken scheint mir das gegenwärtig eher der Fall zu sein. Aber ja, das Gesetz kann also wie das Evangelium bewirken, dass der Sünder gerecht werden will und das Gute will. Das Evangelium sagt, oder es kann bewirken vielmehr, dass jemand das Gute, das Richtige und das Perfekte tun will, aber das Gesetz kann dir nicht helfen. Es kennt nur Gerechtigkeit. Es sagt, okay, jo, das hast du getan, das war nicht gut, schön, dass du es einsiehst, ich kann dir nicht helfen, Pech gehabt. Jetzt wirst du verurteilt, Gerechtigkeit. Das Evangelium, es kennt die Gnade, das Gesetz nicht. Das war auch so ein bisschen das Problem der Pharisäer. Und es ist auch oft ein Problem unter uns Christen. Bis auf wenige Ausrutscher mögen viele moralisch echt gute Menschen sein. Ich bin doch ein ganz guter Christ. Bis auf 2, 3 kleine Makel. Da muss Jesus halt ran und mir aushelfen. Und vielleicht landen wir dann bei dem Pharisäer gegenüber dem Zöllner. Danke, dass ich nicht ganz so bin wie dieser Zöllner oder wie diese Ehebrecher oder wie Betrüger. Klar, ich bin nicht perfekt, aber dank Gott, dass ich nicht so bin wie der Penner am Straßenrand, wie die Ultrabonzen oder die Leute, die ins Bordell gehen oder dort arbeiten oder korrupte Politiker. Naja, und wenn ich vielleicht doch mal Steuer hinterziehe, bekommen 50% die Gemeinde. So ähnlich dachten Hananias und Sapphira auch. Sie taten ganz fromm und hatten letztlich Gott belogen, weil sie sagten, wir haben ja was für die Gemeinde gegeben und das war dann gar nicht so. Wir können Sünden fromm verbrämen und Ausreden erfinden und versuchen, uns selbst zu rechtfertigen. Wir bauen somit unser eigenes Gesetz auf. Aber das Gesetz kann nicht rechtfertigen und wir selber können uns auch nicht gerecht machen, auch wenn wir uns das einreden. Es mag gut klingen, aber es hilft nicht. Und Gottes Gesetz ist tatsächlich gut, aber es hilft auch nicht. Genau wie die Engel. Wir fragen uns, was sollen die Engel jetzt da und was will der Mose da? Die Engel sind dienstbare Boten Gottes. Und der Hebräerbrief schreibt, beziehungsweise verkündet, er, also Jesus, steht hoch über den Engeln. Auch sein Name, den er geerbt hat, ist höher als ihre Namen. Sie sind dienstbare Boten Gottes, bringen wichtige Botschaften, haben Menschen das Leben gerettet und heilsgeschichtlich bedeutsame Dinge gesprochen. Aber sie können nicht retten. Sie sind Mittler. Und Mose genauso. Der Mittler im Alten Bund, der demütige Wüstenreiseführer. Ein Typus für Jesus, der den Luxus des Pharaos verlassen hat, um letztlich als Sklavenanführer sich vom Pharao teilweise fast zum Affen zu machen und letztlich von seinem eigenen Volk vorgeführt zu werden, fast zum Wahnsinn gebracht zu werden. Er war so ein wichtiger Mensch in Gottes Heilsplan. Und trotzdem ist er ein Mittler, nur ein Mittler, der nicht retten kann. Mose war treu, so schreibt es der Hebräerbrief etwas später, treu in seinem ganzen Hause, aber Jesus ist viel größer an Herrlichkeit als Mose. Wieso? Jesus ist Gott. Und Gott ist der, der handelt. Gott aber ist einer, sagt es Paulus hier. Gott ist der, der handelt. Nicht du und nicht ich. Und somit braucht es keine Zusätze. Gottes Testament ist rechtskräftig, bitte einmal weiter, und es ist auch vollständig. Das heißt, es braucht keine Zusätze. Ja, wenn man manchmal sagt, okay, ich will jetzt mal ein heißes Bad nehmen in der kalten Jahreszeit. Ah, das ist schön. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt manchmal noch was dazu. So eine schöne Brausetablette, das habe ich als Kind gerne gemacht. Ich weiß nicht, wie die sich nannten. Die hatten verschiedene Farben. Mal so ein bisschen glänzendes Rosa, mal so lila, mal so gelb, mal blau. Und hat sich das aufgelöst. Man konnte damit spielen und es hat noch gut geduftet. Und man fühlte sich dann noch reiner. Das war toll. In der Wanne braucht es manchmal Zusätze. Im Essen braucht es manchmal auch spezielle Zusätze. Aber Gottes Testament ist endgültig und vollständig und rechtskräftig und da braucht es keinen Zusatz, der auch nicht schriftlich irgendwie noch vermerkt werden muss. Und sei es 100 Jahre oder 1000 Jahre später, weil sich gesellschaftlich sehr viel geändert hat. Oder in deinem Leben. Nein, es ist endgültig. Und das darf uns eigentlich sehr gelassen werden machen, weil mit unserem Leben manches passiert. Paulus kommt nochmal zu einer Frage der Galater. Ihr habt noch einen Einwand. Ihr sagt, das Gesetz scheint im Widerspruch zu Gottes Zusagen zu stehen. Paulus sagt, auf keinen Fall. Wenn allerdings das Gesetz die Kraft hätte, die Menschen lebendig zu machen, dann wäre göttliches Leben aus ihm heraus möglich. Das hatten wir letzte Woche. Ne? Wenn wir das Gesetz 100% halten, dann kannst du dich damit selbst erlösen. In den Heiligen Schriften heißt es aber, dass die gesamte Menschheit in der Gewalt der Sünde ist. Und wer ehrlich wird, wird irgendwann feststellen, nee, also 100%ig kann ich es nicht halten. So wird deutlich, die Zusage Gottes ist mit dem Vertrauen auf Jesus Christus verbunden. Und sie wird denen gegeben, die an ihn glauben. Solange dieser Glaube nicht war, standen wir unter der Leitung des Gesetzes und wurden alle miteinander in strengem Gehorsam gehalten, bis auf die Zeit, in der der Glaube an den Tag kommen sollte. So wurde das Gesetz unser Erzieher zu Christus hin und hatte schon immer das Ziel, dass wir dann aufgrund des Vertrauens vor Gott gerecht werden. Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet. Darum hat der Erzieher seine Rolle ausgespielt. Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Puh. Erstmal wirken lassen. Das Gesetz ist kein Widerspruch zum Evangelium, es hat eine andere Funktion. Erzieher, Erziehung. Wer ist von euch Erzieher? Kommt drauf an, wie man es sieht. Ne? Eltern sind in gewisser Weise immer Erzieher. Aber im Zug muss man manchmal die Leute auch erziehen, ne? Wenn sie sich nicht benehmen. Verbindet ihr damit was Positives oder was Negatives? Eher positiv. Hm. Bitte? Wirkung, ja. Etwas Notwendiges. Ja, und wie man dann eben erzieht, ne? Ein Stück weit. Also das griechische Wort ist ja hier Pädagogos, Pädagoge steckt da drin. Und das verbinden wir vielleicht mit weise, spielerisch, interessant, effektiv. Vielleicht auch nicht zu hart, aber auch nicht zu laissez-faire. Wenn wir jetzt den Begriff mit ins erste Jahrhundert nehmen und von dort her deuten, ist es tatsächlich schon vergleichsweise streng gemeint, strenger als wir es heute verstehen würden. Und zwar war nicht der Vater des Zöglings der Erzieher, sondern ein angesehener, entsprechend autorisierter Sklave. Der sollte dann auf das Benehmen in und außer Haus achten und eingreifen, wenn es eben nicht so lief. Mit dem Älterwerden war der Schützling seinem Erzieher und dem Zuchtmeister sozusagen entwachsen. Der Erzieher hat ausgespielt. Man sagt manchmal, wenn man böse ist, er hat verspielt. Ganz so muss man es vielleicht nicht sehen. Aber die Parallele passt insofern, dass Erziehung immer nur auf Zeit ist. Das ist vielleicht ganz wichtig für alle Eltern, muss ich mich auch in die Zucht nehmen. Erziehung ist irgendwann vorbei. Auch wenn es unsere Kinder bleiben, mit 18 ist vorbei mit Erziehen. Selbst wenn man noch was sagen möchte, dann wird nicht mehr erzogen. Denn alles, was man wahrscheinlich schon bis zum dritten Lebensjahr nicht geschafft hat, ist umsonst. Da werden die entscheidenden Grundlagen gelegt. Kann man vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Aber Erziehung ist nur auf Zeit. Und manchmal ist eine gewisse Strenge gar nicht schlecht. Vielleicht war da im ersten Jahrhundert manches zu streng. Und ja, das Gesetz ist schon irgendwie recht streng. Würde Paulus auch so sehen. Und es zeigt uns in jedem Fall, ich bin nicht nur toll, da muss mir jemand auch mal Grenzen setzen. Das Leben ist keine einzige Dauerparty, auch wenn es schön wäre. Und tatsächlich freut man sich auch irgendwann, wenn es vorbei ist. Erziehung ist gut, aber irgendwann, das merkt auch jedes Kind, irgendwann werde ich erwachsen und dann will ich mein eigenes Ding drehen. Und ich soll mein eigenes Ding drehen. Und als Christen würden wir ganz klar sagen, am besten das eigene Ding drehen, aber nicht ohne den Herrn. Das Ding des Herrn drehen unter seiner Anleitung und sich dann, sage ich mal, von ihm weitererziehen lassen. Gerade in Bezug auf geistliche Dinge, weil sich das ja dann auch aufs Leben auswirkt. Irgendwann ist man dem Zuchtmeister entwachsen, dem Gesetz. Und das Gesetz hatte auch schon immer das Ziel. Und wenn man in die Schule geht, geht man da nicht hin mit dem Ziel, dass man immer in der Schule bleibt, weil man da so viel lernt, sondern dass man irgendwann das Abi macht oder eben die Hauptschule oder den Realschulabschluss. Und das gilt auch fürs heutige Glaubensleben. Bevor jemand zum Glauben kommt, wird er irgendwie dann merken, da ist irgendwas nicht so gut, Gesundheit, und da kann ich noch was lernen und das ist gut, aber irgendwie ohne Erfolg, hatten wir eben auch schon angesprochen. Und wenn vielleicht auch du als gläubiger Christ daran zweifelst, beziehungsweise daran verzweifelst, ja, dann freu dich ganz persönlich über Paulus' Worte, jetzt mal mit dem Attribut der ersten Person Singular. So wurde das Gesetz mein Erzieher zu Christus hin. Und hatte schon immer das Ziel, dass ich dann aufgrund des Vertrauens vor Gott gerecht werde. Heute ist der Weg des Glaubens für mich geöffnet, Tag für Tag. Darum hat der Erzieher seine Rolle ausgespielt. Denn ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes, nicht durch Werke des Gesetzes und auch nicht, weil ich so toll bin, sondern durch den Glauben in Christus Jesus. Wow. Wunderbar, was du sein darfst, was ich sein darf. Durch Gottes tollen Plan, auch tatsächlich durch das Gesetz, was uns manchmal irgendwie so hart erscheint. Denn ihr alle, Vers 27, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Nun gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Ihr seid alle eins in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu Abraham. Wir haben mit Abraham angefangen, unseren Abschnitt, und sind jetzt wieder bei Abraham gelandet. Aber zuvor kommt noch ein schönes Streitthema. Man könnte da jetzt gleich mehrere Themenpredigten machen, die gesellschaftspolitisch und innertheologisch sehr spannend wären zu erörtern. Wir wollen es aber jetzt nicht problem-, sondern lösungsorientiert angehen. Wäre schön, wenn das auch in der Kirchengeschichte etwas, ja, direkter und weniger problembehaftet angegangen wäre mit der Taufe. Ne? Nämlich die Frage, auf wen, nicht wie und zu welchem Zeitpunkt. Taufe auf wen? Die Taufe des Johannes oder womöglich noch auf Apollo? Diese Frage stellt ja mehr oder weniger Paulus im ersten Korintherbrief. Nein, ganz klar, auf Jesus getauft. Und somit ist Christus in gewisser Weise auch Gottes Testament. Auf Christus getauft zu sein, war entscheidend in der Urgemeinde, weniger das Ritual. Nach einer Dusche, nach einem Waschgang in der Wanne fühlt man sich ein Stück weit wie neu geboren. Und auch Kleider machen Leute, und somit ist die Taufe ein Zeichen dafür, dass man neu geboren ist, neu geboren wird und dass man jemand anderen angezogen hat. Jesus Christus. Und wer zur Jesus-Truppe gehört, kann sich auf nichts was einbilden. Nicht auf seine Herkunft, nicht auf sein Geschlecht oder, wie wir vielleicht heute sagen würden, auf seine Community. Jesus ist der Mittelpunkt. Nicht die eigene Selbstverwirklichung, nicht die eigene Meinung und auch nicht die eigenen Probleme, die dürfen wir zu ihm hinbringen, weil er sich damit auskennt. Und Abraham ist jetzt deshalb interessant, weil es um den ultimativen Nachkommen Christus geht. Ihr habt Christus angezogen, ja? Kleid. Und Christus ist der Nachkomme. Ihr seid alle eins in Christus. Und wenn ihr zu Jesus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen. Durch die Zeiten hindurch hat Gott sein Versprechen gezogen und erst in Jesus vollständig erfüllt. Haben wir letztes Mal gegen Ende schon angedeutet, dass Abraham gar nicht die Auswirkungen komplett erfassen konnte, was das bedeutet, als sein Sohn Isaak endlich da war. Und dass der schon ein Typus für Jesus war, für den ultimativen Nachkommen. Und das ist dieser Erbe. Und vielleicht, wenn man sich dieses Bild des Testamentes mitnimmt, dass wir merken, das ist nicht mehr zu ändern. Das Testament ist ein für alle Mal und somit auch ist auch die Erlösung Jesu ein für alle Mal und auch sein Testament gültig durch die Zeiten hindurch. Und Abraham, der Vater der größten Familie, im wahrsten Sinne des Wortes, der größten Familie aller Zeiten. Und wir dürfen dazugehören. Kannst du, kann ich Gott glauben? Aber sicher, weil du ihm so wichtig bist, weil ihm seine Erben so wichtig sind, weil ihm sein Wort so wichtig ist, weil ihm so viel an seiner Glaubwürdigkeit ist, in so unsicheren Zeiten. Und weil er am Abraham zeigt, dass er seine Leute nicht leer ausgehen lässt, ganz anders als in unserem Eingangsbeispiel bei dem reichen Mann, von dem das Testament verlesen wurde. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für deine Güte und dass du quasi Gottes Testament bist, was uns gegeben ist, was uns eröffnet ist zur Rettung, zur Freude und tatsächlich auch zum Weitergeben an andere. Gib, dass wir über diese Auswirkungen des Testamentes uns freuen, dass wir uns über dich freuen in der neuen Woche.